Ja, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer und Zuhörer an den Empfangsgeräten zu Hause oder wo immer Sie uns zuhören. Zu Anfang, glaube ich, muss ich euch ein wenig enttäuschen, denn meine Predigt gehe ich nicht ein auf den Ewigkeits- und Totensonntag. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr am Ende der Predigt nicht über die Predigt enttäuscht seid, obwohl das, was ich zu sagen habe, ein Beispiel ist für die Wirklichkeit, die an diesem Ewigkeitssonntag hier im Mittelpunkt steht. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und ewiges Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Und das, was Jesus, der Todesüberwinder, in die Welt hineingebracht hat, ist die Liebe Gottes. Er strahlt das Licht der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes aus der Ewigkeit hinein in unser Leben. Und damit steht auch dieser Sonntag, diese Predigt unter dem Gedanken des Ewigkeitssonntags. Ich möchte euch mit hineinnehmen in dieses Wunder der Barmherzigkeit Gottes, die Ewigkeit in unsere Zeit hineinbringt. Wir lesen ja zurzeit von der sogenannten Booster-Impfung. Booster heißt Verstärkung. Ich habe mir gedacht, gegen Ende des Jahres ist es noch einmal gut, uns zurückerinnern an die Jahreslosung dieses Jahres. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Dieses Wort hat mich in den vergangenen letzten Monaten öfter beschäftigt und mir ist die Barmherzigkeit Gottes da bei manchen Dingen ganz neu groß und wichtig geworden. Das ist eine Herausforderung, die Barmherzigkeit Gottes in die Zeit hineinzutragen. Und das entscheidende Wort in dieser Jahreslosung aus Lukas 6, Vers 36, wie es auch dort an der Wand steht, ist das Wort wie. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Aber ist das nicht eine gewaltige Überforderung, wie unser Vater Gott barmherzig ist, dass auch wir so barmherzig sein sollen? Da stellt sich zum Beispiel die Frage, wie können wir denn einen Bezug zu diesem Vater bekommen, zu diesem barmherzigen Vater, damit wir von ihm profitieren können, damit wir es ihm gleich tun können. Wie können wir eine Beziehung finden zu diesem Vater? Das ist die entscheidende Frage. Denkt mal an eure Väter einen Augenblick, lebend oder nicht lebend. Fragt euch ja mal, ob in ihrem Leben Barmherzigkeit das Prägende gewesen ist. Ob eure Väter in besonderer Weise, in hervorstechender Weise barmherzig gewesen sind. Es ist ja so, dass unser Bild von einem Vater sich bildet in dem, wie wir unseren irdischen Vater erleben oder unseren Erzieher erleben. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als von einem Vater eine Vorstellung zu bekommen als dort, nirgendwo anders. Und je nachdem, wie unser irdischer Vater war, erleichtert es uns, zu einem Vater Ja zu sagen, den Jesus uns verkündigt, oder erschwert es uns den Weg dahin. Viele haben ja ein völlig verzerrtes Bild vom Vater bekommen. Je nachdem, ob der Vater nun streng, ob er hart, unbarmherzig, unerbittlich war, oder aber ob er völlig gleichgültig dir gegenüber gestanden ist, wo ihm alles unwichtig war, was dein Leben betrifft. Wie auch immer, viele Menschen haben ein völlig verzerrtes Bild von einem Vater. Es gibt, glaube ich, nur wenig Beispiele in dieser Welt für das, was Barmherzigkeit ist. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, es ist uns Menschen gar nicht möglich, zu der Barmherzigkeit zu finden, zu kommen, die wir brauchen. Wir wissen nämlich alle noch viel besser, was Unbarmherzigkeit ist. Davon können wir alle wahrscheinlich ein Lied singen. Und dann angesichts dieser Situation zu hören, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, unmöglich. Unmöglich. Menschlich gesehen, unmöglich. Denn Jesus hat an anderer Stelle gesagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ihr Lieben, das ist eine der tiefsten Einsichten der Erfahrung meines Lebens zu sagen, dass wir diese Barmherzigkeit von uns aus nicht hervorbringen können. Wir können es aus eigener Kraft aber nicht schaffen. Es übersteigt unsere natürlichen Möglichkeiten. Es sei denn, wir machen mit dieser Gotteswirklichkeit, mit der Barmherzigkeit Gottes in unserem eigenen Leben eine ganz tiefe Erfahrung. Wir werden von dieser Barmherzigkeit berührt. Dann können wir auch lernen, barmherzig zu werden, barmherzig zu sein. Mir ist bewusst geworden, dass die biblische Geschichte zusammengefasst werden könnte mit dem einen Satz: Es ist die Story, die Geschichte der Barmherzigkeit Gottes. Das ist der rote Faden, der sich von Anfang bis zum Ende durchzieht. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in diese Barmherzigkeit dieses Gottes. Es gab immer wieder Menschen, die sie erfahren haben, schon im Alten Bund. Da denke ich zum Beispiel an König David. König David hat viel Erbarmen mit sich nötig gehabt angesichts seines Lebenswandels und seiner Fehlentscheidungen und seines Versagens. Und so schreibt er im reiferen Alter einen Psalm, in dem die Barmherzigkeit, die er erfahren hat, die Barmherzigkeit Gottes ganz stark im Mittelpunkt ist. Das ist der Psalm 103. Psalm 103 ist eine Beschreibung der Barmherzigkeit Gottes aus der Erfahrung des Königs David. Ich nehme den entscheidenden Satz heraus, auch im Blick auf unsere Jahreslosung. Der sagt David im Psalm 103, Vers 13: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Eine ganz tiefe Offenbarung der Barmherzigkeit Gottes. Damit sind wir ganz dicht bei der Jahreslosung. Dieses Wort, dieser Vers, fand ich geeignet als Überschrift für eine andere Geschichte, die Jesus erzählt hat. Es ist die Geschichte von dem Vater und seinen beiden verlorenen Söhnen. Da finden wir diese Barmherzigkeit. Das ist die Geschichte der Barmherzigkeit Gottes, wie sie Jesus erzählt im Gleichnis von dem Vater und seinen verlorenen Söhnen. Ich möchte das da kurz hineinnehmen. Schauen wir mal hinein, was da passiert ist. Der jüngere Sohn hat den elterlichen Hof verlassen. Ihm war alles viel zu eng, viel zu streng, viel zu fromm geworden, wie es scheint. Er musste, wie er meinte, raus in die weite Welt. Und so gibt der Vater ihm das Erbe, um das er bittet, nein, das er verlangt, und geht raus. Und hier will er doch was vom Leben haben. Das wollte er. Es ist ja eine eigenartige Formulierung, etwas vom Leben haben zu wollen. Aber er will was vom Leben haben und so gibt er das Geld in vollen Zügen aus, genießt sich jeden Luxus, jedes Vergnügen, hat Prostituierte, hat Freunde, wie er meint, dass es Freunde sind, und lebt sein Leben in vollen Zügen. Endlich kann er frei sein und tun und lassen, was er will, ohne diesen Vater, den immer so beengt. Doch im Lauf der Zeit kommt er am Boden an, in der harten Realität. Er strandet, weil alles aufgebraucht ist und all ihn verlassen. Er strandet in einem Schweinestall als Hirte. Da die Schweine für Juden unreine Tiere sind, beschreibt Jesus damit einen jämmerlichen Zustand. Welch eine Demütigung, bei den Schweinen zu landen und noch nicht einmal zu bekommen, was sie selber fressen. Und der Vater? Der Vater steigt jeden Tag mehrfach auf das Flachdach seines Hauses. Er schaut aus, ob er nicht vielleicht doch den Sohn erkennt, wenn er wiederkommt. Von oben kann er besser sehen als von unten. Und er betet inbrünstig für ihn, dass Gott ihn wieder zu ihm zurückschicken möge. So geht es Tag für Tag. Der Vater gibt die Hoffnung nicht auf. Die anderen werden sie wahrscheinlich aufgegeben haben, den Alten oder den Mann dort auf dem Dach täglich öfter zu sehen. Daran hat man sich gewöhnt. Mit ihm war darüber auch nicht zu reden. Er war eigensinnig, in seinem Tun. Er gab die Hoffnung nicht auf. Und tatsächlich, eines Tages erblickte er am Horizont die Silhouette seines verlorenen Sohnes langsam auf den Hof zukommen. Und was jetzt passiert, ist ein Beispiel einer Barmherzigkeit, die ihresgleichen auf der Erde sucht. So wie ihn sein Vater erkennt, hält ihn nichts mehr zu Hause. Er rennt aus dem Haus und läuft auf den Sohn zu. Halt, wenn wir sagen, stopp, was machst du da? Du entwürdigst dich doch, wenn du so läufst. Ja, ein Orientale rennt nicht. Ein Orientale schreitet voller Würde. Und so nimmt er seine Kleider hoch und rennt auf den Sohn zu. Und alle, die zugucken, denken, was wird jetzt noch werden? Was macht er jetzt noch? Er wird doch wohl nicht etwa? Und ehe sie sich versehen, hängt er schon am Hals seines heimgekehrten Sohnes. Der hat noch überhaupt keine Chance gehabt, etwas zu sagen. Was hätten wir getan in der Situation? Oder vielleicht viele von uns? Wir hätten diesen Sohn erst einmal vor uns zu Kreuze kriechen lassen. Der hätte im Staub winselnd um Erbarmen flehen müssen, wenn wir vielleicht geneigt gewesen wären, ihn wieder an uns heranzulassen. Und vielleicht hätten wir ihn anschließend mit einem Fußtritt vom Hof gejagt. Jetzt, dieser Vater tut es nicht, wie wir wissen, und jetzt am Halse des Vaters, jetzt kommt er dazu endlich, seinen Spruch aufzusagen. Er hat sich ja Gedanken gemacht, was sage ich, wenn ich jetzt zum Vater zurückkomme? Da wägt man seine Worte wohl, was formuliere ich, wie sage ich das? Und so fängt er, wie auch immer, stotternd oder leise an zu sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Weiter kommt er nicht. Der Vater lässt ihn gar nicht weiterreden. Und er spart ihm damit den letzten demütigenden Satz, den er sich vorgenommen hatte. Wie lautete der? Das wollte er zum Schluss sagen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Diesen letzten demütigenden Satz erspart ihm der Vater und gibt noch in der Situation Anweisungen, ein großes Freudenfest für die Heimkehr des verlorenen Sohnes vorzubereiten. Soweit heute mal für diese Geschichte. Es lohnt sich, sie zu lesen. Lest sie zu Hause. Man kann mehrere Predigten darüber halten. Man kann jedes Wort, in jedem Wort etwas Neues entdeckt von dem, was Jesus hier uns mitteilen will. Was für ein Vater. Was für ein Vater, den wir hier vor uns sehen, dessen Herz voller Erbarmen, voller Mitleid und Erbarmen ist für diesen Sohn, der in diesem schrecklichen Zustand zu ihm zurückkommt. Und daran berührt sich diese Szene mit der Jahreslosung. Denn es heißt genau genommen, seid mitleidig, wie euer Vater mitleidig ist. Ja, da steht dieser Aspekt der Barmherzigkeit. Da steht nicht das andere Wort, was wir sonst kennen aus dem Griechischen. Da steht dieses Wort. Und wir sagen ja, naja, mitleidig, Mitleid, das ist ja nicht viel. Mitleid kann man fühlen, aber das ändert ja noch alleine nichts. Ihr Lieben, habt ihr schon mal versucht, einen Kamin anzuzünden, ohne Feuer zu machen? Das geht nicht. Und so ist dieser Vater voller mitleidiger Barmherzigkeit für diesen Sohn. Er ist hineinversetzt in seine innere Lage. Dieser Vater durchlebt in seinem Herzen das ganze Elend dieses verlorenen Sohnes, seine ganze Zerbrochenheit, die ganze Desillusionierung seines Lebens. Er erlebt in seinem Herzen den Zerbruch, die sein Junge erlebt hat. Er erlebt im Herzen die Schuld, die er auf sich geladen hat, mit der er sich herumquält. Die er spürt. Was für ein Vater. Was für ein mitleidsvoll, barmherziger Vater. Und damit zeigt er uns eine Liebe, die auch uns gilt. Damit auch wir, wie der verlorene Sohn, die Chance haben, zurückzukommen in das Vaterhaus Gottes und dort seine tiefe Barmherzigkeit zu erfahren und zu leben, zeitlich und einmal in der Ewigkeit, nachdem sie Sonntag hier benannt ist. Die Story der Barmherzigkeit Gottes Die Frage ist, kann Gott durch dich diese Story der Barmherzigkeit jetzt fortschreiben in deinem Leben und durch dein Leben? Ganz besonders in Jesus spiegelt sich genau dieses mitleidsvolle Erbarmen Gottes wider. Jesus hat einmal gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist nicht ein schön geistiges Bild irgendwelcher Eigenschaften, sondern es ist, Jesus wird sagen, wenn ihr mich handeln seht an den Menschen, wenn ihr mich mit meinem Erbarmen seht, dann seht ihr damit den himmlischen Vater. Ich und der, wer mich sieht, sieht den Vater barmherzig, mitleidsvoll handeln an den Menschen. Das will er damit zum Ausdruck bringen. Und in Jesus sehen wir ein Erbarmen, das mich und viele von uns sicherlich immer wieder bewegt und beschäftigt, wenn wir Jesus sehen, wie er voller Barmherzigkeit für die Verlorene seiner Zeit ist, für die Ausgestoßenen, für die Enttäuschten, für die, die am Ende sind, für die unter Schuld beladen sind. Wir sehen ja an der Barmen, wie er diesen Menschen Wertschätzung entgegenbringt, wie er ihnen auf sie zugeht, wie er sie berührt mit seinen Händen, wenn er sie heilt oder mit seinen Worten, wenn die Liebe Gottes ihr Herz berührt und wie er gerade denen so begegnet, die von anderen ausgestoßen, verachtet und in den Rand gedrängt werden. So erleben die Menschen Jesus. Das ist Jesus. Solch ein Erbarmen sehen wir in Jesus. Die Bibel nennt dafür noch ein anderes Wort. Das hängt mit Eingeweiden zusammen. Jesus erbarmte sich, heißt es, drehte sich ihm der Magen um, wenn er das Elend sah. Ich habe mich gefragt, ob er sich manchmal sogar übergeben musste vor Elend, wo er die Menschen sah, was mit ihnen los war. Drehte sich ihm der Magen um und er wandte sich den Menschen zu und half ihnen und heilte sie, wo es möglich war, und vermittelte ihnen neue Hoffnung. Dieses Erbarmen sehen wir in Jesus Christus, wie er an den Menschen handelt und wie er auch uns begegnet. Und der Vater in seinem Verhalten, auch er ist ein Hinweis auf Jesus, der Vater, der sich so entwürdigt hat. Denn wenn wir Jesus am Kreuz sehen, da sehen wir ihn dort, wie er sich entwürdigt hat, wie er dort hängt, würdelos, mit ausgerenkten Gliedmaßen, bespuckt, bespien, mit einer Dornenkrone, das Blut lief runter, das Blut kam aus dem Körper raus. Ein furchtbares Bild der Entstellung. Ihr Lieben, das ist so, wie Gott uns eigentlich sieht, so sind wir vor ihm, in unserer Schuld, unserer Verlorenheit. Aber Jesus hat diese Entstellung auf sich genommen, um uns unsere Würde wiederzugeben. Unsere Würde als Menschen, als Geschöpfe Gottes, als geliebte Wesen. Darum hat Jesus, war Jesus bereit, sich zu entwürdigen zu lassen. Entwürdigt durch die Folgen unserer Schuld, die er am Kreuz trägt, die ihn für uns am Kreuz hat sterben lassen, aus dieser großen Barmherzigkeit heraus. Kann Gott durch dich und mich seine Barmherzigkeit fortschreiben? Petrus sagt es später in seinem Brief, Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Da ist wieder die Ewigkeit, die hineinkommt. Ich habe gerade etwas ausgelassen. Ich weiß nicht, wer es gemerkt hat. Ich lese es jetzt mit, sagt es mit. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, seine lebendige Hoffnung. Ihr Lieben, große Barmherzigkeit ist nötig gewesen, um uns neues Leben zu geben, um uns Ewigkeitsleben zu geben, um uns für die Ewigkeit zuzurüsten. Große Barmherzigkeit, nicht irgendwie nur Barmherzigkeit, großes Erbarmen war nötig. Und dieses Erbarmen, aus diesem großen Erbarmen ist unser neues Leben sozusagen geboren worden. Unser Leben, das wir als Christen haben, als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu, das ist Frucht der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus. Damit ist es doch eigentlich normal, soll das normal sein, dass unser Leben darum auch diese Barmherzigkeit widerspiegelt. Dass durch unser Leben, das wir haben, die Barmherzigkeit weitergeht zu anderen Menschen, die sie so nötig brauchen. Sogar auch, das gehört auch mit dazu, zu unseren Feinden. Vor der Jahreslosung lesen wir in Lukas 6, vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. So werden wir wer sein? Söhne des Höchsten, Kinder dieses Gottes. zu denen Jesus uns gemacht hat, die diese Liebe anderen in der Lage sind, weiterzugeben. Und das auch unseren Feinden. Die Feindesliebe ist etwas ganz Neues, das durch Jesus erst in diese Welt gekommen ist. Das gab es vorher nicht. Und so können wir diese auch weitergeben. Nun, und wir haben unserem nicht nur Feinde im Sinne von Todfeinde, das vielleicht nicht, aber an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft oder so, gibt es vielleicht Menschen, die uns missgünstig gegenüber sind, die uns unser Gutes nicht gönnen, denen wir unsympathisch sind, die uns verachten, schlimmfalls Intrigen gegen uns schmieden, Böses gegen uns vorhaben. Ihr Lieben, Jesus sagt, dass der Vater im Himmel diese Menschen auch mit Barmherzigkeit liebt. Weil er auch die Not sieht, die dahinter steht. Weil er weiß, warum diese Menschen so geworden sind. Er ist barmherzig, er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen, hat Jesus gesagt. Und darum gilt auch ihnen dieses Erbarmen. Dann sollten wir auch lernen, bei Menschen, die uns auch unsympathisch sind oder der böse Nachbar oder der unangenehme Arbeitskollege, lass uns doch einmal fragen, wieso ist der eigentlich dazu geworden? Der ist vielleicht nicht immer so gewesen. Was hat ihn denn dazu gemacht? Vielleicht wäre ich auch so geworden, wenn ich in einer anderen Situation gewesen wäre. Dann wäre ich genauso wie er vielleicht. Man kann es nicht wissen, aber du kannst für ihn beten, du kannst im Namen Jesu ihn segnen und dich dadurch schützen gegen das, was an Dunklem dazu dir kommt. Du musst nicht zerbrechen an der Feindschaft deiner Nachbarn oder deiner Arbeitskollegen. Es gibt eine Macht, die stärker ist. Das ist die Macht der Barmherzigkeit Gottes, die durch dich wirkt, die durch dich handeln will. Darum kann Gott die Geschichte seiner Barmherzigkeit durch dich fortschreiben in deinem Leben. Leider gibt es eben auch eine traurige Story, die traurige Geschichte der vergessenen Barmherzigkeit. Es ist das Verhängnis vieler Frommer, dass sie vergessen haben, dass ihnen einmal Barmherzigkeit widerfahren ist und sie jetzt hart und unbarmherzig geworden sind. Dies ist der Anlass, weshalb Jesus übrigens dieses Gleichnis erzählt hat, diese Gleichnisgeschichte. Nämlich, er hat dies den Pharisäern und den Schriftgelehrten in ihr Stammbuch geschrieben. Es heißt, dieser, sagten sie von Jesus, dieser ist mit den Sündern, dieser ist der Sünderfreund. Dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen, so heißt es. Sie blickten völlig verständnislos und abschätzig auf die Verlorenen ihrer Zeit herab. Sie spielten sich zu Richtern auf über die Menschen, weil sie die Gebote nicht halten konnten, auch die sie noch dazu zusätzlich gemacht haben. Sie konnten sie nicht halten. Für sie waren sie das dumme Volk. Abschätzig schauen sie auf sie nieder, unbarmherzig, hart, mitleidlos, stolz und selbstgerecht. In ihrer Art Frömmigkeit war für Liebe, für Mitleid Gottes kein Platz. Das kannten sie nicht. Es ist schlimm zu sagen, dass der Markenkern dieser ganz frommen Israeliten damals, dieser Markenkern ihrer Unbarmherzigkeit gewesen ist. Das ist ihr Kennzeichen. Da bilden sie sich ein, das Gesetz zu kennen und das Wichtigste lassen sie völlig außer Acht. Unfassbar ist es für mich, wenn auch fromme Christen, auch in Gemeinden, unbarmherzig anderen gegenüber sein können, untereinander, wo man nicht in der Lage ist, mal ein kleines Versehen zu entschuldigen oder verzeihen, wo man sich jahrelang einfach aufbehalten wird. Wie das möglich ist, wie man damit leben kann. Unfassbar, wenn besonders fromme Christen auch die in der Gesellschaft Außenstehenden ablehnen und verachten. Die liegen ja den Steuerzahlern noch auf der Tasche, weil sie nicht zustande bringen. Die Obdachlosen, dann doch die Abtuchtermecken, alle anderen. Da ist keine Liebe da, verschließt man dein Herz. Oder vor den Flüchtlingen, denen die Asyl suchen, die unter furchtbaren Umständen gelebt, unter furchtbaren Umständen überhaupt so hergekommen sind. Verschließen wir das Herz? Da, wo Menschen andere ethische Grundsätze vertreten als wir, dann werden wir in der nächsten Regierung auch erleben, dass manches sich verschärfen wird. Wie reagieren Sie darauf? Ja, Rechtgläubigkeit, ihr Lieben, Rechtgläubigkeit ist eine der schlimmsten Verfehlungen von Christen, wenn sie damit unbarmherzig und hart anderen gegenüber werden. Und das ist oft der Fall. Christen gelten vielfach als die Rechtgläubigen und die doch sich nicht an das halten, was sie sagen. Wenn wir stolz sind auf das, was wir erreicht haben, zu meinen im Glauben, unsere Leistungen in der Gemeinde uns zugute halten, wenn wir selbst auf die Schulter klopfen, wie gut wir das alles hinbekommen haben, dann sind wir sehr in der Gefahr zu vergessen, dass das alles nur durch die Barmherzigkeit Gottes uns möglich gewesen ist. Dann besteht die Gefahr, dass Arroganz, dass Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit sich verbünden zu einer Unbarmherzigkeit anderen gegenüber. Unfassbar. Ich erinnere uns an das, was Jakobus 2, Vers 13 steht. Ein unbarmherziges Gericht wird über alle ergehen, die nicht Barmherzigkeit geübt haben. Die nicht Barmherzigkeit geübt haben, werden selbst unter ein unbarmherziges Gericht Gottes fallen. Das ist ein starkes Wort, das hat der Bruder Jesu gesagt. Nehmen wir uns das zu Herzen? Nehmen wir es uns zu Herzen. Und lassen uns nicht Teil sein der traurigen Geschichte der vergessenen Barmherzigkeit, sondern lass uns neu Anschluss finden an die Geschichte Gottes der Barmherzigkeit in unserem Leben für unsere Gemeinde und für diese Welt. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Lasst uns lernen, Menschen mit dem Herzen Jesu zu sehen, mit den Augen Jesu zu sehen, in seiner Weise mit ihnen umzugehen, uns von der Barmherzigkeit Jesu mit uns leiten zu lassen, auch ihnen barmherzig zu begegnen. Ihr Lieben, ich glaube, dass die Barmherzigkeit, die Gott uns gibt, die Brücke ist, über die wir überhaupt nur Bezug finden und den Kontakt finden mit dem Evangelium zu anderen Menschen, dass sie aufhorchen, dass sie sich fangen zu interessieren. Nur eine gelebte Barmherzigkeit wird das Herz der Menschen heute erreichen, gerade in unserer Zeit. Davon bin ich fest überzeugt. So ist es uns als Mitarbeiter ergangen in der Obdachlosenarbeit, besonders in einer Gemeinde, wo ich früher war. Nur durch die Barmherzigkeit Gottes konnten wir mit diesen Menschen umgehen, konnten sie meinen Arm nehmen, ja? Und für sie uns einsetzen, so gut es möglich war. Ein Beispiel. Die Barmherzigkeit Gottes allein schafft Brücken innerhalb der Gemeinde zueinander, aber auch außerhalb der Gemeinde zu anderen Menschen. Jakobus setzt nämlich fort, nicht nur ein unbarmherziges Gericht wird über die ergehen, die keine Barmherzigkeit geübt haben. Da steht auch, die Barmherzigkeit aber rühmt sich wieder das Gericht. Dies sollten wir es auf der Zunge zergehen und zu Herzen nehmen. Die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Wo wir aus der Barmherzigkeit Jesu schöpfen und weitergeben, brauchen wir kein Gericht dieser und der ewigen Zeit zu fürchten. Rühmt sich wieder das Gericht. Die Barmherzigkeit, die Gott durch uns wirkt, sie rettet uns vor dem Gericht. Ja, was ist denn der Triumph der Barmherzigkeit? Der Triumph der Barmherzigkeit ist, dass das Gericht Gottes von uns abgewandt worden ist, weil Jesus es an unserer Stelle getragen hat. Das ist der Triumph der Barmherzigkeit. An der dürfen wir teilhaben. Ja, dürfen wir teilhaben und anderen davon weitergeben. Oder wenn wir hier noch in Lukas 6 noch lesen, Vers 41, was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken im eigenen Auge? Merkst du nicht? Dann geht es noch ein paar Verse weiter mit diesem Thema. Ja, über andere den Stab brechen, aber für unsere eigenen Charakterfehler blind sein. Das ist oft ein Kennzeichen von ganz besonders Frommen. Die mit dem Finger auf andere zeigen und nicht merken, dass drei in ihrer verächtlichen Art, wie sie es tun, drei auf sie selbst zurückweisen. Was ist das für eine Erbärmlichkeit, wenn wir schon kleine Versäumnisse, Versagen anderer brauchen, um uns in einem besseren Licht zu sonnen? Worum besteht Gottes Barmherzigkeit mit dir und mit mir? Sie besteht zum einen darin, dass Gott uns nicht in Gänze auf einmal zeigt, wie böse wir in unserer alten Natur sind. sonst würden wir es nicht ertragen können. Zu wissen, dass die feurigen Augen Gottes hineinschauen, durch unser Leben, in unser Leben hinein, bis in die dunklen Abgründe, die es da gibt. Lassen uns ahnen, wie groß die Barmherzigkeit Gottes mit uns ist, dass wir noch leben. Und wenn wir dann erkennen, wo wir gesündigt haben, und wenn wir dann umkehren und Buße tun und Vergebung bekommen, dann denk noch mal daran, wie viele Jahre hat der lebendige Gott dich mit all dieser Schuld, mit all dieser Sünde, mit dieser Fehlhaltung, mit dem Versagen, wie lange hat dieser barmherzige Gott dich damit getragen, bis du endlich zur Kenntnis der Wahrheit gekommen bist. Ihr Lieben, das sind Dinge, wo uns die Barmherzigkeit Gottes deutlich bewusst wird. Und ich bin so froh, dass ich selbst zu denen gehöre, von denen Jesus sagt, dass Gott gütig ist über die Undankbaren und die Bösen. Und am tiefsten Grund bin ich das nämlich auch. Wie gut, dass Jesus das sagt, dass ich das auch für mich in Anspruch nehmen darf. Dass wir das für uns in Anspruch nehmen dürfen. Und dann noch ein anderes Wort aus Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte und Treue. Wir lieben, wenn wir das erleben, dann wird unser Herz mehr und mehr verwandelt in dieses Bild der Barmherzigkeit und wir leben es aus in unserem Alltag. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich zitiere deshalb nur noch diese eine Stelle aus dem Kolosserbrief, der das noch einmal für uns verdeutlichen kann. Kolosser 3, Vers 12, so zieht an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Welch eine Ressource. Wir sind geheiligt durch Jesus, durch sein Opfer. Wir sind Geliebte um Jesu willen. Und was sagt er jetzt? Zieht an. Dieses neue Gewand ist der neuen Art, des neuen Lebens, wie wir uns geben sollen. Und was nennt er als erstes? Herzliches Erbarmen. Ist das nicht interessant? Dass Paulus es für nötig hält, dies an die erste Stelle zu setzen? Weiß er vielleicht, wie schwer sich die Frommen damit tun? Sie müssen deshalb erinnert werden. Das ist das erste, entscheidendste Merkmal für Kinder Gottes, dass sie herzliches Erbarmen anziehen und transportieren in ihrem Leben, in die Gemeinde und darüber hinaus. Ohne das ist alles nichts. Und alles, was danach geschrieben wird, ihr könnt es euch durchlesen, in den nächsten Versen, nur streicht diesen Aspekt. Ihr Lieben, Gott hat die Geschichte der Barmherzigkeit geschrieben in seinem Wort. Zweitens, diese Geschichte der Barmherzigkeit hat er in Jesus Christus Fleisch und Blut nehmen lassen, damit wir an ihm ewiges Leben finden, damit wir barmherzig werden können. Lasst uns daran denken, dass es eine Geschichte der vergessenen Barmherzigkeit gibt. Verlassen wir diesen Weg und seien wir doch neu bereit, dass wir neu Anschluss nehmen an die Story, an die Geschichte der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus mit dieser Welt. Gott, berühre unser Herz, damit wir das von Herzen tun, dass wir zu Hause auf die Knie gehen, dass wir von Herzen ihm danken, Herr, was bist du mit mir barmherzig und gütig bis zum heutigen Tag gewesen, unablässig, Jahre, Jahrzehnte lang. Ich danke dir für dein Erbarmen, Herr, und lass dieses Erbarmen in mir zur Kraft werden, dass ich es anderen weitergeben kann. Vergib mir, wo ich unbarmherzig und hart gewesen bin. Weiche mein Herz auf, dass ich deine Barmherzigkeit transportieren kann in diese Welt, damit du deine Geschichte der Barmherzigkeit in Jesus durch den Heiligen Geist durch mich fortschreiben kannst. Zum Segen für viele Menschen und vor allem zu deiner Ehre. Amen. Als Lied nach dieser Predigt habe ich mir gewünscht Amazing Grace. Die Gnade Gottes, wunderbar, wir kennen das alle. Zwei Worte dazu, geschrieben hat es John Newton, der im 18. Jahrhundert ein Sklavenschiff führte, das Sklaven nach Übersee brachte. Der war für seine Grausamkeit an den Sklaven sehr gefürchtet, hieß der gottlose John. Und dann gerieten sie am 10. Mai 1748 in einen schweren Sturm und es drohte, das Schiff zu kentern. Und jetzt betet er, Herr, hab Erbarmen mit uns. Und er wundert sich, wie kann ich jetzt um Erbarmen beten angesichts meines Lebens? Aber nach 3 Wochen findet das Schiff einen sicheren Hafen. Dieses Erlebnis hat er später als seine Bekehrung bezeichnet. Und diese Erfahrung der Güte Gottes hat ihn Rettung finden lassen am Vaterherzen Gottes, wie der verlorene Sohn. Und er hat diesem Weg abgeschworen und er hat fortan für die Abschaffung der Sklaverei gekämpft und kurz vor seinem Tode hat das englische Parlament tatsächlich die Sklaverei abgeschafft. Dieser Mann ist also ein Beispiel für das, was die Barmherzigkeit Gottes vermag. Lass es uns zu Herzen nehmen und deshalb dieses Lied hören und singen.
Uns kann